ARD.
Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Ja, und in diesem Podcast, dann nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Heute haben wir kein Rezept für euch, dafür haben wir aber ganz, ganz, ganz viele spannende Tipps, denn ihr habt uns eure Fragen geschickt zum Thema vegane und vegetarische Ernährung. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich Dr. Matthias Riedel bei mir. Matthias, du bist Ernährungsmediziner, Diabetologe und außerdem Leiter des von dir gegründeten Medikums Hamburg mit einer eigenen Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Und du bist von Anfang an mit bei den Ernährungsdocs dabei. Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke.
Du bist ja schon auch bekannt als großer pflanzenbasierter Ernährungsfan. Wie ernährst du dich denn selber? Ernährst du dich auch vegetarisch oder vegan sogar?
Also ich bin Flexitarier, aber tatsächlich schon wirklich pflanzenbasiert, so wie es auch sein soll. Und das ist dann eben, dass ich vegetarische Tage habe und ab und zu mal kleine Mengen Fleisch oder auch mal Fisch, das esse ich schon mal. Aber im Prinzip pflanzenbasiert, ja.
Viele von euch, die essen eben auch entweder wenig Fleisch oder sogar gar kein Fleisch oder sogar auch gar keine tierischen Produkte. Also ne, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ernähren sich teils sogar vegan. Andere haben sich das vielleicht jetzt vorgenommen fürs neue Jahr, das Fleisch zu reduzieren oder es eben ganz sein zu lassen. Und dafür gibt es auch viele, viele gute Gründe. Da gehen wir heute aber natürlich nochmal im Detail drauf ein. Ob man jetzt Fleisch ganz oder eben tierische Produkte ganz weglässt, ob man damit wirklich gesünder lebt, da gehen ja die Ansichten so ganz kleines bisschen auseinander. Ne? Also mal ganz abgesehen davon, vom Tierwohl, vom Klima, auch von ethischen Fragen. Das würde jetzt hier den Rahmen dieses Podcasts natürlich sprengen, obwohl das auch sehr, sehr wichtige Themen sind. Wir konzentrieren uns heute mal auf die Gesundheit und wir wollen wirklich mal genau gucken heute, wie man eben vegetarisch oder vegan seinen Körper gut mit Nährstoffen versorgen kann. Und ich würde sagen, dazu legen wir direkt mal los mit euren Fragen. Übrigens, diesen Podcast, diese Podcast-Folge, die gibt es wie alle unsere Community-Folgen in einer transkribierten Version, auch mit weiterführenden Links und das Ganze auf unserer Homepage ndr.de/edocs. Also legen wir los. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze erstmal ganz grundsätzlich an. Was ist gut und was ist schlecht an Fleisch? Und dazu gibt es schon eine sehr, sehr schöne Frage, die das ganz gut zusammenfasst. Anne fragt, welche Stoffe sind denn in Fleisch enthalten? Ist da wirklich Antibiotikum drin?
Also, wofür Fleisch gut ist, die Frage ist relativ schnell beantwortet. Fleisch liefert halt einige Mikronährstoffe oder auch Eisen in für uns sehr gut verfügbarer Form und eben Vitamin B12. Aber Vitamin B12 können wir auch aus anderen tierischen Produkten bekommen. Und tatsächlich ist es so, dass es nicht unbedingt Fleisch sein muss. Und das ist leider das große Missverständnis geworden. Die Menschen essen Fleisch, weil sie glauben, sie brauchen das unbedingt. Und das stimmt eben nicht. Wir brauchen das Fleisch nicht unbedingt. Der Nachteil von Fleisch ist eben einfach auch, da ist wirklich so viel hochwirksames Eisen drin, dass diese Menge, wenn ich viel zu viel Fleisch esse, für uns auch schädlich wird. Da kippt das.
Ja?
Und das kann möglicherweise, besonders wenn es als rotes Fleisch und hochverarbeitetes Fleisch einherkommt, das kann tatsächlich laut Weltgesundheitsorganisation dann auch Krebs verursachen. Es ist eine Frage der Menge. Und natürlich, ja, klar, kann Fleisch, je nachdem, auch Spuren von Antibiotikum enthalten. In ökologischer Landwirtschaft wird das weniger eingesetzt. Dann, ne? Die Tiere sind nicht so anfällig. Aber es ist so, klar ist Fleisch für uns vom Eiweiß her gut verwertbar, auch vom Eisen her. Und eine Vitamin B12-Quelle, aber nicht die einzige.
Okay, da gucken wir dann gleich auch nochmal im Einzelnen auf die einzelnen Nährstoffe drauf. Da kommen nämlich auch ganz, ganz viele Fragen. Mhm. Zum Beispiel das Vitamin B12, du hast es gerade erwähnt, ist immer wieder Thema bei Veganern und Vegetariern. Und dazu haben uns sehr, sehr viele Fragen erreicht. Vielleicht mal jetzt beispielhaft die von Bettina. Mhm. Sie fragt, wenn ich mich vegan ernähre, laufe ich Gefahr, in eine B12-Unterversorgung zu geraten? Wie macht sich B12-Mangel bemerkbar?
Ja, dieser Mangel, der kommt garantiert. Ja, also, weil wenn ich rein vegan mich ernähre, dann gehen die Vitamin B12-Speicher leer. Die halten so für 2-3 Jahre und dann gehen sie langsam zur Neige. Weil das so ein wichtiges Vitamin ist, haben wir dafür einen wirklich langen Speicher. Und Symptome können sein, so rein nervlicher Seite, hier wie Müdigkeit, Muskelschwäche, Sensibilitätsstörungen hin. Also die Nerven leiden dann darunter. Die Nerven brauchen das, unser Nervensystem braucht das auch zum normalen Arbeiten. Also, das zeigt eben auch ganz klar, und das ist halt der große Nachteil bei der veganen Ernährung. Vegane Ernährung ist ohne Substitution immer eine Mangelernährung. Das muss man wissen. Also, wenn man sich für vegane Ernährung entscheidet. Das heißt, ich muss genau wissen, was ich esse, und um diesen Mangel nachher zu verhindern und auszugleichen.
Ja, ganz genau. Nora, sie isst sogar manchmal Fleisch, sie hat aber trotzdem B12-Mangel. Ich lese mal ihre Frage vor, vielleicht können wir ihr helfen. Sie schreibt: Ich ernähre mich überwiegend vegetarisch und nur ab und zu mal ein Stück Fleisch. Also ähnlich wie wir beide. Ne? Joghurt, Milch, Käse esse ich regelmäßig bzw. täglich. Doch wurde Anfang des Jahres ein Vitamin-B12-Mangel festgestellt. Daraufhin habe ich 6 Monate B12 hochdosiert als Tablette genommen. Nun frage ich mich, wie ich bei überwiegender vegetarischer Ernährung den Vitaminbedarf decken kann ohne erneuten Mangel.
Ja, auch die Vitamin-B12-Aufnahme im Körper kann eingeschränkt sein durch zum Beispiel Entzündung im Magen-Darm-Trakt. Es gibt auch Menschen, denen fehlt der Faktor. Es gibt einen Faktor im Magen-Darm-Bereich, der das Vitamin-B12 transportiert. Das ist der sogenannte Intrinsic-Faktor, so heißt der. Und wenn man den nicht hat, dann kann man das gar nicht aufnehmen. Aber auch, wenn wir älter werden, nehmen wir es schlechter auf. Oder wenn wir viel und regelmäßig Alkohol konsumieren, dann versteigert das diesen Mangel noch. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich ja, im Zweifel messen, gucken, reicht meine Substitution? Und natürlich ist es so, ja, das wird immer wieder angeführt, es gibt in veganen Lebensmitteln auch Vitamin B12, aber in so geringen Mengen, wie zum Beispiel jetzt in Sauerkraut oder Shiitake, das wird immer so angeführt. Das reicht aber nicht aus, ne? Ganz klar.
Also sollte sie vielleicht nochmal abchecken lassen.
Ja,
ne?
Genau. Manchmal doch ein Ernährungsmediziner, Hausarzt oder was auch immer, eine Praxis aufsuchen. Ja.
Manche haben uns auch nach Vitamin D gefragt. Ja. Das nehmen wir ja aber eigentlich nur zu sehr, sehr geringen Teilen überhaupt über die Nahrung auf. Also normalerweise produziert unser Körper das ja mit Hilfe von Sonnenlicht. Aber ist das überhaupt in tierischen Nahrungsmitteln, ich sag mal, in relevanten Mengen vorhanden?
Ja, schon ein bisschen im Ei. Fische natürlich auch. Das ist für die Nordvölker ganz besonders wichtig, die ja so da im ewigen Dunkel teilweise leben.
Ja, genau,
halbes
in
Jahr.
Hamburg.
Ne? Ja. Ja, ich meinte jetzt nicht Hamburg.
Ach so.
Ich meinte noch weiter nördlich.
Noch weiter nördlich.
Alaska und wirklich Nordnorwegen. Ne? Aber da muss man schon wirklich viel essen. Auf die Mengen, die wir da essen müssten, das schaffen wir nicht. Das ist wahrscheinlich dann einfach nur bei ganz wenigen Völkern möglich. Aber wir haben auch für Vitamin D ja einen Speicher, der sinkt dann bei Menschen, die wirklich nördlich des Polarkreises leben, der sinkt dann langsam ab, und dann haben die ja auch einen kleinen Sommer und dann können sie es wieder ein bisschen aufbauen.
Ja, und zur Not, ne, wenn man eben gar nicht rauskommt, es gibt ja durchaus auch Menschengruppen, die Vitamin D dann substituieren müssen oder sollten. Ne?
Also dazu gehören ganz klar Menschen, die sich voll verschleiern, Menschen mit dunkler Hautfarbe, bei denen, sag ich mal, ein bisschen Nordsonne, bei der dunkel gefärbten und vor Sonne ultraviolettem Licht geschütztem Haut, also relativ wenig Produktion stattfindet. Und wichtig, wenn wir älter werden, dann wird alles geringer. Das heißt, die Produktion der Haut, des Vitamin D, nimmt ab.
Jetzt erstmal nochmal zu Eisen. Und dazu kamen natürlich auch sehr, sehr viele Fragen, klar im Zusammenhang mit Fleisch. Captain Jack zum Beispiel, so hat er sich genannt, unser Zuhörer, fragt: Ich hatte mich viele Jahre vegetarisch ernährt und letztendlich wurde bei mir ein Eisenmangel festgestellt, obwohl diverse Tests, Resorptionstests und so weiter unauffällig waren und ich über ein halbes Jahr lang hochdosierte Eisentabletten genommen habe, blieb das Ferritin, das ist, glaube ich, der Eisenspeicherwert, ne? Blieb das niedrig. Nur mit Fleisch essen konnte ich das Ferritin ansteigen lassen. Wie sieht da der aktuelle Stand der Forschung aus?
Also tatsächlich ist es so, dass die Eisentablette zum Anheben des Eisengehalts im Körper immer die schlechtere Variante ist. Es ist immer besser, mit natürlichen Lebensmitteln uns ausreichend zu versorgen. Hier muss man einmal sich angucken, was war das für ein Präparat? Mhm. Und das Fleisch enthält halt eine Eisenform, die für uns sehr, sehr gut aufnehmbar ist.
Ja? Besser als aus Tabletten,
richtig,
oder?
Mhm. Genau. Und das ist dann schon die bessere Variante.
Okay, Caroline fragt, ich esse bis auf Fleisch, Wurst und Eier alles, genau. Daher ist mein Speichereisenwert nicht gut. Das von der Hausärztin verschriebene Eisenpräparat löste bei mir eine Gastritis aus, daher nehme ich das nicht mehr. Welche Alternativen gibt es denn?
Also man kann natürlich auch gucken, ist es die Einnahmeform. Wenn Medikamente Magen-Darm-Beschwerden machen, dann empfiehlt es sich, das ja nicht auf nüchternen Magen zu nehmen, sondern zur Mahlzeit dazu. Das müsste man dann einfach checken. Und es ist eben so, dass man gar nicht vielleicht so viel nehmen muss. Man kann die Dosis ein bisschen reduzieren, dann macht das weniger Beschwerden. Und die Eisenaufnahme des Körpers wird optimiert durch gleichzeitiges Vorhandensein von Vitamin C. Mhm. Deutet übrigens auch darauf hin, dass das Nehmen von Tabletten immer die schlechtere Variante ist. Jetzt wird ja vielleicht jemand sagen, dann nehme ich doch eine Vitamin C-Tablette. Meine Güte, das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist tatsächlich mit normaler, gesunder Ernährung. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch in Linsen ja Eisen. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel Linsengerichte oder Hülsenfrüchte esse und ich nehme dazu noch was Vitamin C-haltiges, Paprika oder ein Gläschen Orangensaft, ein kleines, dann wird die Resorption verbessert. So kann man es auch machen.
Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp für Caroline, ne? Gerade wenn sie eben kein Fleisch isst, dass sie so ihre Eisenaufnahme optimieren kann und dann am besten nochmal nachprüfen.
Genau. Und es gibt ja auch Lebensmittel, da muss man nämlich auch dran denken, es gibt auch Lebensmittel, die die Eisenaufnahme oder die Aufnahme von Mineralien hemmen. Das wäre zum Beispiel jetzt Getreide, das wäre jetzt Kaffee oder Tee. Und dann wartet man einfach mit dem Kaffee oder dem Tee zur Mahlzeit oder separiert das am Nachmittag.
Okay, jetzt geht es um die Kalziumversorgung. Ne? Das wissen wir eigentlich, es ist in Milchprodukten drin. Wenn man sich jetzt aber eben vegan ernährt, isst man ja keine Milchprodukte. Hierzu hat Elke uns eine Frage geschickt. Sie fragt, hat Pflanzenmilch eigentlich abgesehen von Umweltaspekten einen Wert für die Ernährung? Schließlich fehlen bei Hafermilch und Co. Eiweiß, Fette und vor allem Kalzium, was es bei Kuhmilch eben gibt. Das ist doch aber wichtig für Heranwachsende und zum Beispiel auch für Darmpatienten, also Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wie zum Beispiel Morbus Crohn.
Ja, Thema Pflanzenmilch. Nun ist es so, wir leben in einer Gesellschaft, die traditionell sehr viel Milchprodukte isst. Und in unserer Gesellschaft ist das Milchprodukt tatsächlich zu einem relevanten Kalziumlieferanten geworden. Nun gibt es ja, ein Großteil der Welt ist sowieso laktoseintolerant und vertragen den Milchzucker nicht so. Und deshalb sind wir eigentlich eine kleine Blase, gerade im nördlichen Europa. Der Rest der Welt, der zieht sich das Kalzium aus grünem Gemüse, aus Nüssen beispielsweise, aus Mandeln, so. Und fertig. Also man hat ja in Zentralafrika keine Osteoporose, keine Knochenbrüchigkeit, nur weil sie da keine Milchprodukte essen. Ja, da so. Also das ist das eine. Jetzt klar, für Pflanzenmilch gibt es verschiedene Indikationen. Entweder geschmacklich, klar. Und bei Pflanzenmilchen muss man halt entscheiden, was will ich? Will ich die eiweißreichere Mandelmilch oder Sojamilch? Ja? Oder nehme ich Hafermilch, da ist weniger Eiweiß drin? Ja? Und ist die mit Kalzium angereichert, die Milch? Oder so. Also hier hilft es wirklich umzudrehen und zu gucken, was ist da drin. Es gibt auch Pflanzenmilchhersteller, die mischen da unheimlich viel Zucker rein. Und das heißt, Pflanzenmilch und Pflanzenmilch, da sind Welten zwischen. Kann ich nur sagen, guckt auf die Rückseite, schaut, was drin ist. Was wollt ihr von der Milch? Soll da Kalzium drin sein? Ist da kein Kalzium drin? Oder ist es angereichert? Wie ist der Eiweißgehalt? Und was schmeckt euch?
Du hast gerade eben schon mal angesprochen, grünes Blattgemüse, da ist nämlich auch Kalzium drin. Das ist ja auch häufig in Mineralwassern zugesetzt.
Entschuldigung, darf ich nochmal?
Ja,
genau,
gerne.
Mineralwasser, genau das. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Das habe ich jetzt eben gerade vergessen. Also es gibt Mineralwasser mit über 300 Milligramm Kalzium, die gelten als kalziumreich. Das ist ein super Ersatz. Ne, da kommt man, wir brauchen so 1000 Milligramm. Ja, also da kommt schon einiges zusammen, wenn ich schon ein Drittel durch das Mineralwasser. Ja. Es ist alles super, ne?
Ja.
Kriegt man auch so hin.
Okay, kommen wir zu einem riesen Thema und zwar Eiweiß, ganz klar. Das ist auch eines deiner Lieblingsthemen, sag ich mal, oder ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, weil es einfach bei vielen Erkrankungen auch sehr, sehr wichtig ist und grundsätzlich für uns wichtig ist. Aber gerade auch für Veganer und Vegetarier oder vegan und vegetarisch lebende Menschen ist es einfach essentiell und eben auch wichtig, sich damit zu versorgen. Deshalb schieße ich jetzt direkt mal mit den Fragen los. Mhm. Und zwar fragt Monika: Was muss ich täglich essen, um ohne ständig rechnen zu müssen, ob es reicht, ausreichend mit Protein versorgt zu sein?
Das ist ganz einfach. Also dafür ist jetzt eine Antwort, ne?
Ja, gerne. Ja,
das ist ganz einfach. Also diese Proteinwelt kann man mal ganz, ganz klar gliedern. Wir haben, also es kommt jetzt nicht aufs Prozent an, ne? Ich mache es ja sehr, sehr ungenau. Gehen wir davon aus, dass Fisch, Fleisch 20% Eiweiß enthält. Mhm. Wurst runde 10. Milch 3,5. Quark irgendwas zwischen 7 und 9, je nachdem, steht ja auch immer drauf. So. Mhm. Dann haben wir noch Nüsse mit um 20, dann haben wir Käse mit um 20, kommen wir halt zu den pflanzlichen Eiweißträgern, da sind wir bei den Hülsenfrüchten so um und bei 10. Ja, auch nur wirklich grober Daumen, wirklich nicht drauf festnageln. Und dann kommen wir nachher zu Gemüse, das hat mindestens 1%, aber manche wie Rosenkohl 5%, Pilze auch zwischen 2,5 und 5%. Und sehr viel mehr Eiweiß enthält Gemüse eben nicht. Das heißt, Gemüse liefert eben nur einen kleinen Anteil für unseren Eiweißbedarf. So, damit haben wir jetzt grob diese Eiweißwelt einmal umrissen. Das sind ungefähr 10 Positionen. Und dann guckt man sich sein Frühstück an und sagt, okay, hier habe ich jetzt Haferflocken, 10% Eiweiß da drin. Also das ist nachher eine Blickdiagnose. Da muss überhaupt nicht mehr gerechnet werden.
Was ja sehr, sehr viele dann auch nutzen, gerade Leute, die eben auch Sport machen, sind Eiweißshakes. Da hat uns zum Beispiel Kai zugefragt. Ich bin seit 1,5 Jahren Pesketarier, also er ist ernährt sich vegetarisch und isst aber Fisch. Mein Arzt hat bei mir einen Prädiabetes diagnostiziert. Daraufhin habe ich meine Ernährung umgestellt und auch bereits ca. 15 Kilo abgenommen. Also Hut ab an dieser Stelle. Ich versuche viel Eiweiß in Form von natürlichen Lebensmitteln zu mir zu nehmen, komme aber sehr schwer auf die empfohlene Menge. Sind Eiweißpulver in Form von Shakes dauerhaft zu empfehlen?
Nein. Und tatsächlich, Eiweißpulver sind halt weit verbreitet, auch in der Sportlerszene. Aber wir müssen bedenken, das Eiweißpulver ist isoliertes Protein. Das ist aus Lebensmitteln herausgezogen, isoliert. So, das wird hochverarbeitet. Dabei gibt es häufig, das kritisiert Ökotest völlig zu Recht, immer wieder Verunreinigungen mit Mineralölrückständen, die im Verdacht stehen, einfach Krebs zu fördern. Das ist nicht gut. Mhm. So, und damit dieses Eiweißpulver, das ja dann nichts schmeckt, ne? Damit es einen Geschmack bekommt, kommt da künstliches Aroma dran. Das ist Chemie. Und dann, Homo sapiens mag es gern süß, also kommt dann noch Süßstoff dazu, Sucralose. Und damit es auch noch gesund wirkt, jede Menge Vitamine. Es ist eine reine Astronautennahrung. So. Wenn ich mir aber so einen Shake selber mache, also mit Hafer, den mahle ich fein und dann nehme ich ein bisschen Nussmus dazu und dann kommt vielleicht noch Sojamilch dazu und für den Geschmack statt Chemiearoma, was für uns keine positive gesundheitliche Wirkung hat, sondern potenziell schädlich ist, weil es Chemie ist, mache ich mir da Beeren rein. Mm. Oder eine alte Banane, die aufgebraucht werden muss. Ja? Und dann habe ich eine komplette Mahlzeit. Und bei so einem Eiweißshake habe ich Eiweiß mit Chemie und potenziellen Nebenwirkungen. Deshalb rate ich davon ab, das kann man super selber machen. Und es ist dann eine vollwertige Mahlzeit mit natürlichen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen und es schmeckt total lecker. Ich freue mich immer darauf und wir machen ja auch die Sportberatung für den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein in unserer Praxis und dort empfehlen wir diese Präparate nicht. Ja.
Also ich habe mir das Rezept im Kopf jetzt schon mal abgespeichert. Mhm. Vielleicht ist das für dich, Kai, ja auch was. Ich fand, das klang jetzt total lecker. Und genau, ist so ein guter Snack zwischendurch, gerade wenn man sich vielleicht irgendwie viel bewegt und eher nicht zu den Leuten neigt, die eben schnell zunehmen, sondern ne, man zwischendurch dann eben auch mal ein bisschen was braucht. Ich finde, das klingt richtig gut.
Und also, bevor man einfach irgendwie, wenn man, das kann man auch mitnehmen, ja ganz toll. Klar. Nicht nur nach dem Sport, sondern unterwegs auf dem Kongress, wo es vielleicht nur belegte Brötchen gibt oder ein Franzbrötchen, keine Ahnung, dann ist das die bessere, gesündere Alternative.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Nun besteht Eiweiß ja aus Aminosäuren, das sind die Bestandteile. Und dazu hat uns eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Frage erreicht, nämlich von Anna. Sie fragt: Ich ernähre mich vegetarisch und lasse ab und zu einen Aminosäurestatus machen. Dabei hat sich wiederholt gezeigt, dass die Werte einzelner essentieller und auch nicht essentieller Aminosäuren geradezu unterirdisch sind. Zum Beispiel Lysin, Serin, Tryptophan, Taurin. Wie kann ich herausfinden, wie ich eine Unterversorgung mit einzelnen Aminosäuren vermeiden kann? Da erstmal meine Frage, wie sinnvoll ist das, so einen Aminosäurestatus zu bestimmen?
Gar nicht. Also tatsächlich ist das eine tolle Geschäftsidee. Dafür Kompliment, aber für den gesundheitlichen Wert, für den Verbraucher, ist der Wert gleich null, weil wir ja dann eine Momentaufnahme in dem Vitaminstatus, wo wird es gemessen, im Blut. Ja. Mhm. Meine Güte. Ja,
das also sie sagte jetzt, es ist wiederholt bei ihr aufgetreten. Ja, ne? Also ja. Eine wiederholte Momentaufnahme, ja, kann man sagen.
Da gibt es nichts Validiertes. Es gibt auch gar keine Indikation. Ich habe mir daraufhin solche Homepages mal angeguckt und tatsächlich wird da auch gar nichts versprochen auf diesen Homepages. Da steht nur, wir sagen dir, wie die Versorgung ist und dann gibt es nachher eine Auswertung und natürlich wird man dann sagen, naja, Leucin ist besonders in diesen Lebensmitteln und da drin, vielleicht sogar auch noch der Hinweis auf Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt Leucin-Nahrungsergänzungsmittel und der Griff dahin ist ja sehr nah. Also, das ist tatsächlich Geschäftemacherei, aber es ist eine Momentaufnahme im Körper und dieser Aminosäurenstatus, der sagt gar nichts über die Ernährung aus. Wenn man jetzt Sorge hat, dass ich bestimmte Aminosäuren zu wenig aufnehme, dann mache ich Folgendes. Ich versuche, verschiedene Proteinträger zu mixen. Mhm. Also ich nehme nicht immer nur Fleisch, ich nehme nicht immer nur Milchprodukte, ich nehme nicht immer nur Nüsse. Ich mische verschiedene natürliche Proteinquellen und kombiniere die, dann wird das Eiweiß sogar noch viel besser aufgenommen. Die biologische Wertigkeit steigt dann. Grundsätzlich kann man sagen, in tierischen Produkten ist die Aminosäurekombination meist sehr gut. In pflanzlichen Lebensmitteln ist sie, wenn man es clever kombiniert, auch gut, aber dann muss man es kombinieren.
Ich glaube, das ist Getreide mit Hülsenfrüchten, ist immer eine gute Kombination. Ja, ne? Also Nudeln mit, am besten Vollkornnudeln natürlich mit Linsenbolognese. Ist, glaube ich, was ihr immer ganz gerne empfiehlt.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Oder Haferflocken mit Nüssen. Da macht es Sinn. Es macht also schon Sinn, ob ich da jetzt Nüsse mit rein tue oder die Haferflocken so esse, weil dann das Eiweiß besser aufgenommen wird. Also, der Körper kümmert sich darum selber und meine Empfehlung ist, bitte macht es selber durch eine abwechslungsreiche Ernährung und bitte auch da keine Nahrungsergänzungsmittel. Bitte die Selbstoptimierung, die sollte in Richtung Vielfalt pflanzenbasiert gehen und die Selbstoptimierung bitte nicht in ich generiere Messwerte und messe alles Mögliche. Mhm. Das hat tatsächlich in unserer Gesellschaft schon dermaßen Ausmaße angenommen, dass die Menschen glauben, man muss alles checken, man muss alles messen. Das gilt übrigens auch für den Blutzucker. Das
manche zumal Menschen, Referenzwerte ja auch so ein bisschen variieren, ja von Labor zu Labor. Ja. Und also da sollte man sich nicht auf die Zahlen immer so total festnageln. Ne?
So ist es. Und wir Ernährungsmediziner würden solche Messungen gar nicht durchführen.
Wir bleiben noch beim Eiweiß und haben das ja gerade eben auch schon angesprochen. Sagst du auch immer wieder gerne die Hülsenfrüchte, ne? Das sind auch gute pflanzliche Eiweißquellen. Also legen wir mit den Hülsenfrüchte-Eiweißfragen los. Barbara fragt, als vegane Eiweißquelle dienen meines Wissens beispielsweise Linsen. Diese haben aber auch einen guten Anteil an Kohlenhydraten. Wie viel andere Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Reis oder Pasta, ne, da sind wir wieder bei dieser Kombination, die eigentlich gut ist, kann ich noch dazu essen für eine ausgewogene Ernährung? Wie gilt hier das Tellerprinzip?
Ja, also Tellerprinzip nochmal so, wir sagen ja einfach keep it simple, wer es einfach haben will, sagt Tellerprinzip, der halbe Teller ist voller Gemüse. Und dann haben wir so ein Drittel Proteine und dann haben wir unten nochmal so einen Rest. Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe hier, nicht, dass dann nachher Nachfragen kommen, da stimmt aber die Prozentrechnung nicht. Also dann haben wir noch so einen kleinen Keil von Kohlenhydraten. Die Kohlenhydrate brauchen wir zum Verbrennen, das ist Brennstoff. Und wenn wir davon zu viel essen, werden wir dick. So, also um das mal so ganz runterzubrechen. Ah, wie ist es denn mit den Hülsenfrüchten? Die Hülsenfrüchte enthalten zwar, sind Eiweißträger, aber sie enthalten doppelt so viel Kohlenhydrate wie Eiweiß. Das heißt, sie liegen eigentlich auf der einen Tellerhälfte vom Gemüse und gleichzeitig auch sind es Eiweißträger. Mhm. Ja? Das muss man dabei bedenken. Aber ich sage nochmal ganz klar, keine Angst vor Hülsenfrüchten, Kohlenhydraten, weil die liegen in sehr komplexer Form vor und sind sehr wenig blutzuckerwirksam. Wir wissen ja sogar, dass Hülsenfrüchte eher schützend vor Diabetes wirken. Und man kann sie nicht vergleichen, jetzt zum Beispiel mit so einem Toastbrot, was ein reiner Kohlenhydratträger ist, oder auch mit mit geschältem Reis. Da sind die Hülsenfrüchte einfach super Gemüse. Und also keine Angst davor. Man braucht dann den Anteil, man könnte den Anteil der anderen Kohlenhydratbeilagen reduzieren oder sogar weglassen, wenn man Hülsenfrüchte isst. Man muss es nicht unbedingt, aber man könnte es. Mhm. Und dann ist wieder alles ausgewogen.
Super. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was auch sehr, sehr wichtig ist, Nährstoffe im Alter. Ja. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil die Frage, die von Gisela jetzt kommt, die macht das Problem, was da bestehen kann, nämlich relativ deutlich. Also Gisela schreibt, mit 78 Jahren werden die Essensportionen insgesamt kleiner. Ne, kennt man auch, der Seniorenteller. Mhm. Ist es überhaupt möglich, den Muskelerhalt in meinem Alter mit veganer Kost sicherzustellen? Fleisch und Fisch esse ich seit circa 40 Jahren nicht, möchte es weiter vermeiden. Eier, Ziegenkäse und ab und zu mal Quark habe ich sicherheitshalber seit ein paar Monaten wieder zu mir genommen. Aber ginge eine vegane Ernährung vielleicht doch?
Ja, das geht, das geht. Man muss bloß wissen, was man isst. Man braucht dafür Wissen. Also vegane Ernährung ist ganz stark davon abhängig, was ich esse. Und wie gesund vegane Ernährung ist, hängt einfach davon ab, was ich auswähle. Aber natürlich im Alter wird die Proteinaufnahme, die Proteinsynthese geringer, der Muskelabbau nimmt stark zu. Und deshalb darf man es sich gerade im Alter nicht erlauben, zu wenig Eiweiß zu sich zu nehmen, weil man damit den Muskelabbau nochmal fördert. Also tatsächlich empfehle ich, je älter wir werden, ganz streng auf die Eiweißmenge zu achten. Mhm. Das sind 1,2 Gramm bis vielleicht sogar 1,5 Gramm hochwertiges Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man sich mal ausrechnen, wenn man 70 Kilo wiegt. Dann liegt man so bei 80, 90. Bitte jetzt nicht nachrechnen. Es ist nicht richtig gerechnet, aber es geht immer so nur um Pi mal Daumen. So, und das verteile ich auf 3 Hauptmahlzeiten. Dann wird es am besten aufgenommen. Und da muss ich einfach gucken, habe ich hier Eiweiß im Frühstück drin? Wenn ich da kein Eiweiß drin habe, schlecht. Mhm. Weil dann muss ich nämlich jetzt die 90 auf die verbleibenden 2 Mahlzeiten verteilen. Das ist immer enger. Ne? Das heißt also, alle 3 Hauptmahlzeiten mit Eiweiß anreichern, kombinieren, clevere Kombi und auch einfach genau gucken, in welchen Lebensmitteln das Eiweiß drin das geht. Und wer sich da unsicher ist, lieber eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, als einfach dauerhaft was Falsches zu machen. Man merkt es, wenn die Beine dünner werden, das Treppensteigen schwerfällt und der Bauch immer dicker, dann stimmt da was nicht.
Okay, alles klar. auch von jüngeren Menschen haben wir Fragen zum Thema Eiweiß bei veganer und vegetarischer Ernährung erhalten. Ne? Zum Beispiel von Maja, das ist eine Schülerin der Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln. Das ist eine Schule für Gesundheit und Soziales.
Schön, ja.
Ja, fand ich auch cool. Und Maja fragt, was muss man besonders beachten, wenn man sich vegetarisch ernährt und Muskeln aufbauen möchte?
Also bei vegetarischer Ernährung sehe ich überhaupt gar kein Problem, weil da dürfen wir ja Milchprodukte, Eier auch essen. Und ich empfehle der Maja, sich ganz genau Gedanken zu machen darüber, wo ist Eiweiß drin und zu verhindern, dass man einen Eiweißmangel hat. Mhm. Und dann ist alles gut, dann schafft man das und dann kann man auch ganz toll Muskeln aufbauen.
Sehr spannendes Thema, wie ich finde. Auch dazu haben wir ja schon mal eine eigene Folge gemacht, nämlich Ernährung in der Schwangerschaft, Folge 39, also so ganz allgemein. Jetzt geht es hier natürlich wieder um vegane und vegetarische Ernährung. Mhm. Und dazu hat uns Isabel zum Beispiel geschrieben, sie ist, also zu dem Zeitpunkt, als sie uns geschrieben hat, in der 12. Woche schwanger, nachdem sie eben über 2 Jahren einen Kinderwunsch hatte. Vor der ICSI, das muss man vielleicht kurz erklären, das ist eine künstliche Befruchtung, wurde mir geraten, dass ich doch wieder Fleisch essen solle, um alle wichtigen Nährstoffe zu mir zu nehmen und die Chance, schwanger zu werden, zu verbessern. Ich esse Käse und Frischkäse, ab und an ein Ei. Sollte ich was beachten? Ich möchte ungern Tiere essen. Was soll ich auf jeden Fall essen?
Also sie ist ja jetzt schwanger, ne? Mhm. Und jetzt geht es darum, dass sie mit einer ausgewogenen Ernährung das Kind ausreichend versorgt und natürlich auch sich selber. Der Bedarf an Nährstoffen ist in der Schwangerschaft stark erhöht. Und wichtig ist tatsächlich jetzt auch ausreichend Eiweiß zu nehmen. Hier auch kann man Käse, Ei, klar, Joghurt oder auch Quark ergänzen. In Mischungen mit pflanzlichen Eiweiß ist das sehr gut. Und hier würde ich auch Omega-3-Fettsäuren noch empfehlen, wenn eben kein Fisch gegessen wird, weil der Bedarf an Omega-3-Fettsäuren ist eben in der Schwangerschaft noch mal höher, weil das Kind daraus ja sein Gehirn herstellt. und die Mutter auch nicht an Omega-3-Fettsäuren verarmen will. Das fördert wieder die Neigung nachher zur Schwangerschaftsdepression. Also hier darf ich mal einen Herzenswunsch äußern. Weil die Ernährung in der Schwangerschaft so wichtig ist für das ganze spätere Leben des Kindes, aber auch für die Mutter, rate ich jeder Frau, die schwanger werden will, sich vorher gut zu informieren, gerade wenn man Einschränkungen hat, wie kein Fleisch zu essen, dass man alles ausreichend bekommt, auch in der richtigen Verteilung über den Tag, damit man selber nicht zu stark zunimmt. Das wiederum beschädigt die Epigenetik des Kindes. Das Kind wird dann hin verändert, hin zu einer stärkeren Neigung zu Übergewicht und Diabetes. Das sind alles Dinge, die man da mitregeln kann. Die Schwangerschaft ist eine ganz intensive Zeit für Mutter und Kind, auch für die Prägung des Kindes. Ich würde mir für Deutschland wünschen, dass alle Schwangeren oder alle Frauen, die schwanger werden wollen, eine Ernährungsberatung bekommen, um optimal aufgestellt zu sein. Schwangere ernähren sich zu 50%, genauso wie alle anderen auch, von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und die sind inhaltsleer. Das heißt, die Hälfte des Kalorienbedarfs decken Schwangere von hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und das macht automatisch einen Mangel. Und je mehr hochverarbeitete Lebensmittel ich esse, je schlechter ich mich ernähre, desto kleiner ist das Kind und desto schlechter auch der Spracherwerb im Kleinkindalter. Also ich kann nur sagen, informieren darüber, über Ernährung in der Schwangerschaft, es wird sich doppelt und dreifach auszahlen, besonders fürs Kind.
Okay, also ich glaube, ne, da kann man jetzt gar nicht so einen ganz konkreten Tipp geben, sondern sie muss einfach dann nochmal mit einer Fachperson auf jeden Fall ganz intensiv und in Ruhe sprechen. Matthias, was ich ganz, ganz cool finde, uns hat auch ein Mann zur Schwangerschaft oder zum Kinderwunsch eine Frage geschrieben. Vielen, vielen Dank, lieber Michael.
Ja, schön.
Finde ich total cool, dass sich ein Mann da auch mal zu Gedanken macht. Denn das spielt auch eine Rolle. Das wirst du uns gleich bestimmt auch noch sagen, Matthias.
Ja.
Also Michael schreibt, ich bin 37 Jahre alt und ernähre mich pesketarisch. Also auch wieder circa zweimal die Woche Fisch, Meeresfrüchte, sonst ausgewogen vegetarisch. Meine Frau, 40, und ich versuchen aktuell ein zweites Kind zu bekommen. Noch klappt es nicht, aber ich frage mich, was ich als Mann ernährungstechnisch tun kann, um einen möglichst positiven Einfluss zu haben. Ist eine fleischhaltige Ernährung vielleicht besser?
Nein, Fleisch ist dafür nicht notwendig. Es ist sogar eher so, dass eher die Betonung auf Gemüse, ausreichende Proteinmenge wichtig ist, Ballaststoffe, Körner, Nüsse, gesunde Fette, das ist wichtig. Fleisch ist nicht so notwendig dafür. Und als Pesketarier hat er ja auch manchmal Fisch dabei. Ist alles gut. Es ist halt so, die Fruchtbarkeit sinkt mit dem Alter. Das ist dann völlig normal. Aber eine pesketarische Ernährung, das hört sich schon mal sehr gut an. Mhm. Und wenn die ausgereizt wird mit 500 Gramm Gemüse und auch viel Körnern, dann ist damit alles getan, was man auch für eine Fruchtbarkeit machen kann. Und tatsächlich ist es so, es ist ein Problem. Die Fruchtbarkeit in westlichen Industrienationen nimmt zunehmend ab. Und das kann sicherlich auch an der Zusammensetzung der Ernährung liegen. Es kann aber auch an Giftstoffen liegen. Und
wahrscheinlich wie immer so ein Konglomerat aus allem.
Es gibt nicht den einen Grund. Aber die gesunde, abwechslungsreiche Ernährung macht uns funktionsfähiger. Ja, und das betrifft alle. Ja, also du hattest ja am Anfang gefragt, ja, mit vegetarischer Ernährung, wie geht's mir damit? So, mir geht's damit besser. Ja, ich bin damit leistungsfähiger, wacher und wir funktionieren besser.
Ja, also ich glaube, lieber Michael, du machst schon sehr, sehr viel richtig, höre ich da raus von Matthias. Und genau, vielleicht einfach nochmal ein bisschen gucken. Ist auch genug Gemüse immer dabei, ganz genau. Aber du musst kein Fleisch essen. So, wenn dann, also wir haben jetzt ja gerade über die Schwangerschaft gesprochen, wenn dann die Kinder erstmal auf der Welt sind, dann geht's ja weiter. Dann will man die ja eben auch vernünftig ernähren. Hier schreibt Sarah zum Beispiel, meine Kinder, 4 und 8, essen kein Fleisch und keinen Fisch, lehnen das auch ab, sonst sind sie unkompliziert und essen fast alles. Gerne auch Tofu und Hülsenfrüchte, viel Gemüse, auch Kinderuntypisches, wie zum Beispiel Rosenkohl und Grünkohl. Macht es Sinn, B12 und andere Mikronährstoffe überprüfen zu lassen? Und wenn ja, welche? Gibt es generell was ich beachten sollte, schreibt sie.
Also es werden ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Eier und Milchprodukte gegessen. Ne? Ja, also damit, die enthalten auch Vitamin B12 und die können den Bedarf decken. Wenn kein Fisch gegessen hat, würde ich über Omega-3-Fettsäuren in Form von Algenöl nachdenken, gerade im heranwachsenden Alter. Aber wenn der Verdacht besteht, würde ich Vitamin B12 bestimmen lassen. Ich rate auch immer Vitamin D, weil das halt ein weit verbreiteter Mangel ist und auch der Omega-3-Index, also die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, wer es also wirklich gut machen will, das ist noch eine Empfehlung. Aber ansonsten im Prinzip ist jetzt hier kein dringender Rat, hier etwas zu messen, wenn Milchprodukte und Eier gegessen werden.
Gerade zu Omega-3 und Algenöl haben uns auch noch Fragen erreicht. Da fragt zum Beispiel Julika, bei vegetarischer Ernährung ohne Fisch, wie viel Algenöl sollte ich täglich zu mir nehmen als normalgewichtige Frau Anfang 30, die sich gesund ernährt? Und wie viel mehr sollte es sein, wenn ich stille? Und sollte auch mein Baby Algenöl bekommen, wenn es beikostreif ist und keinen Fisch bekommt? Selbe Frage zu Jod. Wie viel Jod sollte ich supplementieren als stillende Frau und was für das Baby?
Also, die Omega-3-Fettsäureversorgung ist in unserer westlichen Ernährung vermindert. Und wer sich fischarm ernährt, wird Schwierigkeiten haben, seinen Omega-3-Status ausreichend zu erfüllen. Und die Supplementierung für beispielsweise Algenöl liegt ungefähr so bei einem Teelöffel pro Tag. Und das ist auch für die Gehirnentwicklung gut. Das würde ich schon machen, kann man machen. Und die Jodzufuhr ist in der Schwangerschaft auch notwendig. Es ist so, dass schon 30% der Erwachsenen einen Jodmangel haben. Mhm. Bei Kindern ist es noch mehr. Der Grund ist einfach, dass sehr viele hochverarbeitete Lebensmittel gegessen werden. Und die hochverarbeiteten Lebensmittel enthalten häufig, nicht immer, aber häufig jodfreies Salz. Und dadurch ist eine Renaissance des Jodmangels wieder. Und das ist in der Schwangerschaft natürlich ganz besonders doof. Mhm. Und es wird in der westlichen Ernährung kaum eine Schwangere schaffen und eine Stillende ihren erhöhten Jodbedarf nur mit der Ernährung zu decken. Das würde ich mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen nochmal besprechen. Und leider ist es so, da habe ich gerade neulich eine Untersuchung drüber gelesen, keine dieser Vitamine und Spurenelemente für die Schwangerschaft, eins in allem, erfüllt tatsächlich alle Bedürfnisse. Mm. Es gibt tatsächlich nicht das gute Präparat. Deshalb muss man das im Einzelfall mal gucken. Aber
ja, und auch, es hängt ja auch davon ab, wie ich mich ernähre. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch esse, brauche ich vielleicht einige Sachen nicht. Wenn ich mich vegan ernähre, brauche ich dann vielleicht ein paar andere Dinge, die ich sonst eben als Schwangere nicht bräuchte. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz individuelle Beratung immer.
Ja.
Ne? Ganz genau. Auch wenn man zum Beispiel Vorerkrankungen hat als Schwangere oder
sowieso.
So, ne? Da muss man immer dann gucken. Wir haben jetzt ganz viel, das ist ja euch auch immer sehr, sehr wichtig, über natürliche, vegane und vegetarische Nahrungsmittel gesprochen. Das Problem ist ja aber auch, es gibt viele Ersatzprodukte. Ne? Wir haben hier auch mal was probiert, so Burger-Patties zum Beispiel, ich erinnere mich. Mhm. Die sind ja häufig hochverarbeitet. Hier schreibt M. Weizen, wie bewerten Sie Fleischersatzprodukte, die beispielsweise aus Erbsenprotein hergestellt werden? Sind das zu hochprozessierte Lebensmittel? Ja. Ich erinnere mich an dieses eine Burger Patty, das war die Folge 33, wer da mal reinhören möchte. Da haben wir das nämlich probiert und da könnt ihr auch Matthias' Meinung dazu nochmal ganz dezidiert hören. Mhm. Genau, also wie bewertest du das? Sind die zu hochprozessiert?
Also so ein Patty sieht von außen erstmal gleich aus, aber der Teufel steckt im Detail, wenn ich schaue. Das machen die Supermarktketten häufig, die haben dann so Eigenmarken und da wird dann Bohnen, Zwiebeln, Pilze zerkleinert und dann wird es zusammengemixt. Das ist ein verarbeiteter, aber kein hochverarbeiteter Burger, der ist gesund, weil da echte Lebensmittel drin sind. Nehme ich aber jetzt Sojaprotein aus der Sojabohne, nur das, und dann mache ich daraus eine Masse, das sieht nach nichts aus, es schmeckt nach nichts, dann brauche ich Aroma, Kunst, Chemie. Dann brauche ich Salz dazu, dann brauche ich Emulgatoren, um das ein bisschen aus der Flüssigkeit rauszuholen. Und am Ende wird es dann ein hochverarbeitetes Produkt. Das steht sozusagen für mich auf dem Index. Und das ist hoch oder höchst verarbeitet. Wir sprechen dann von Nova Klasse 4. Das gehört dann ganz sicher da rein. Und das ist für eine gesunde Ernährung und für den täglichen Genuss aus meiner Sicht nicht zu empfehlen, weil wir auch eine zunehmend festere Studienlage haben, dass das Zivilisationskrankheiten fördert.
jetzt gehen wir mal wieder zurück zu den pflanzlichen Produkten, weil auch die können ja manchmal Probleme machen. Ja, also die können zum Beispiel Verdauungsprobleme machen. Mhm. Ich lese direkt mal zwei Fragen vor, nämlich von Frieda und von Luise. Frieda schreibt, eine Freundin verträgt keine Hülsenfrüchte. Kann man sich über immer wieder Essen eine Verträglichkeit erarbeiten? Mhm. Und Luise fragt, wie kann man bei pflanzenbasierter Ernährung, also Kichererbsen, Kohl etc., die Probleme mit Blähungen in den Griff bekommen?
Also einmal enthalten sicherlich Hülsenfrüchte Substanzen und natürlich auch viele Ballaststoffe, die bei uns Verdauungsbeschwerden auslösen können. So, nun kann man das durch Einweichen, durch Kochen, durch Zubereitung stark minimieren. Nicht die Zahl der Ballaststoffe, aber die Substanzen, die bei uns quasi diese Beschwerden machen, also zum Beispiel auch Lektine, das vermindert man mit der Zubereitung. Das ist das eine. Und da ja ein Großteil der Bevölkerung einen Ballaststoffmangel hat, wenn die jetzt ganz plötzlich einsteigen in eine ballaststoffreiche Ernährung von, sei mal, 10, 20 Gramm am Tag auf 30, 40, das verdoppeln oder ein Drittel mehr oder die Hälfte mehr, dann reagiert unser Magen-Darm mit Blähung und Unverträglichkeit. Also langsam steigern, langsam dran gewöhnen, einweichen und kochen, wie ich gerade sagte. Und natürlich hat man unter Umständen auch mal von solchen Gemüsesorten mal Blähungen, aber die sind nicht ungesund. Ja? Aber Gemüse nicht zu essen und Ballaststoffmangel zu haben, das ist ungesund. Und ich erinnere da an unseren Verwandten, die Berggorillas. Das ist eine Primatenart, also sehr nah bei uns, eine Primatenart, die sich tatsächlich noch vegan ernährt. Und die liegen dann am Nachmittag immer auf dem Rücken und lassen sich die Sonne auf den Bauch scheinen und haben einen dicken Blähbauch und furzen auch. Aber das ist für die völlig in Ordnung. Gesellschaftlich wäre das für uns jetzt nicht so akzeptabel, wenn wir bei den Nachmittagssitzungen furzen würden. Die essen aber auch wirklich den ganzen Tag dieses ganze Grünzeug.
Okay, ja gut. Ja. Also ich glaube, so ein bisschen Gewöhnungseffekt ist einfach da. Muss man das auch akzeptieren.
Lasst euch Zeit, nehmt die Menge kleiner. Muss ja nicht gleich die Riesensubportion sein. Ja.
Also man kann sich daran gewöhnen. Klar, es gibt natürlich immer Menschen, die ein bisschen aufpassen müssen, zum Beispiel mit Reizdarmsyndrom. Ich glaube, da kommen wir jetzt gleich auch noch zu, wenn wir jetzt nämlich darüber sprechen, wie der gesundheitliche Nutzen von veganer und vegetarischer Ernährung ist und wie es bei manchen Erkrankungen aber auch ein bisschen schwierig sein kann. Stichwort gerade Hülsenfrüchte, das ist unsere letzte Frage heute. Ja. Jetzt erstmal noch ein paar andere und zwar von Rosa. Sie schreibt, ach guck mal, da ist sogar die Reizdarmfrage direkt. Ich bin Vegetarierin und leide unter Reizdarm mit Verstopfung. Die Beschwerden sind weg, sobald ich mich nach FODMAP-Regeln ernähre. Wie bekomme ich ausreichend Eiweiß, wenn Hülsenfrüchte, Sauerkraut sofort zu starken Blähungen führen? Also da ist dann das eben nicht mehr gesund mit den Blähungen und Quark oder Joghurt eben nicht immer als laktosefreie Variante zur Verfügung steht. Andere Menschen haben ja auch eine Histaminunverträglichkeit. Beeinträchtigt das vielleicht auch so eine vegane Ernährung?
Ja, jetzt ist sie ja Vegetarierin. Ne? Also wir haben jetzt hier tatsächlich mehrere Einschränkungen. Und da wird es dann tricky. Ja, also Vegetarismus ist eine eingeschränkte Ernährungsform. Also erstmal von der Definition her so. Jetzt hat sie noch eine weitere Einschränkung, Reizdarm, und hält noch die Regeln der FODMAP-Ernährung ein, was sie auch noch ein bisschen einschränkt. Mhm. Hier empfehle ich immer eine professionelle Ernährungstherapie. Mm. Die wird ja auch, ich sage es nochmal, von den Kassen bezuschusst auf Antrag. Nutzt das, weil das Problem ist, ihr kommt damit in eine Mangelsituation. Mm. Ja? Wenn ich eine gesundheitliche Problematik habe, ich auch eine Ernährungsform mit Einschränkungen und habe jetzt auch noch eine schlechte Verfügbarkeit, dann erleben wir im ernährungsmedizinischen Alltag immer mehr Menschen, die sich die Mangel ernährt sind. Wenn ich nicht mehr das ganze Repertoire zur Verfügung habe. Ja? Deshalb einmal die Empfehlung, eine Ernährungsberatung dafür aufzusuchen. Man kann aber auch, klar, Eier sind hier ja noch möglich. Und man könnte hier auch auf Proteinzubereitungen ohne künstliche Süßungsmittel, zum Beispiel aus Hanf- oder Mandelprotein zurückgreifen oder aber auch aus Mandelmus. Das müsste hier eigentlich in Ordnung sein. Und aber trotzdem, das ist hier schon so, dass ich sagen würde, bitte jetzt hier nicht darauf verlassen, sondern eine richtige Beratung bekommen.
Sehr gut. Ja.
Dafür ist es zu wichtig. Das ist unsere Basis. Ja, ne? Wir leben von dem, was wir essen.
Und wir haben nur diesen einen Körper, ne? Und den müssen wir mit Nährstoffen ausreichend und vor allem in gesunder Form versorgen. Ist hier noch spannend. Also Bernd schreibt, ich glaube gelesen zu haben, dass es eine Studie gibt, die besagt, dass eine rein vegane Ernährung Arteriosklerose aufhalten und sogar umkehren kann. Stimmt das? Was kann vegane Ernährung im Hinblick auf gesunde Gefäße für den Menschen tun?
Also wir wissen, heute betrachten wir Arterienverkalkung als eine Zivilisationsfolge. Auch im Vergleich zu Naturvölkern ist bei uns die Arterienverkalkung halt so häufig. Und eine abwechslungsreiche pflanzenbasierte Ernährung mit vielen gesunden Ölen, kombiniert idealerweise noch mit Sport, hält Arteriosklerose mit Sicherheit auf, kann aber die Effekte der Arterienverkalkung zum Teil abdämpfen und gefürchteten Infarkten vorbeugen. Ja. Mhm. Ich habe wenig Patienten, die das auch so umsetzen, aber ich habe Patienten, die das auch beherzt so machen, und ich kriege von denen immer nur rückgespiegelt, dass die Kardiologen ganz erstaunt sind, dass die in einem so topfitten Zustand sind, trotz vielleicht einer Bypass-Operation oder einem Stent, also einem kleinen Röhrchen in den Herz-Kranz-Gefäßen. Das geht gegen die Erfahrung der Kardiologen. Ja, warum ist das so? Weil die wenigsten tatsächlich die Wahnsinnserfolge der pflanzenbasierten Ernährung in Kombination mit Sport nutzen. Also ich kann dazu nur sagen, versuchen, machen, das ist eine große Chance. Und für die, die noch keine Arterienverkalkung haben, damit verhindert man sie.
Ich würde jetzt die beiden nächsten Fragen ein bisschen zusammenziehen, weil sie in die gleiche Richtung gehen. Und zwar kommen die von Tobi und Luisa. Die eine handelt sich um Autoimmunerkrankungen, die andere um chronisch entzündliche Erkrankungen. Da wird als Beispiel Rheuma genannt. Und das ist ja oft, Autoimmunerkrankungen sind ja eigentlich in den allermeisten Fällen eben auch entzündliche Erkrankungen. Mhm. Und hier fragt Tobi, ich nutze diese Frage jetzt mal stellvertretend für beide. Bei Autoimmunerkrankungen wird eine ausgewogene vegane Lebensweise oft angepriesen. Ist da was dran oder ist einfach die anti-entzündliche darmgesunde Ernährung inklusive ausgewählter tierischer Produkte gleichwertig?
Ja.
Kurze
ja, also
Antwort,
aber ja. Da steckt ja jetzt viel in Details. Ne? Er sagt, hier ist eine anti-entzündliche darmgesunde Ernährung inklusive ausgewählter tierischer Produkte gleichwertig. Ja, ich kommentiere kurz. Anti-entzündlich, ja, ganz klar. Pflanzenbasiert ist anti-entzündlich mit gesunden pflanzlichen Ölen auch. Und darmgesunde Ernährung voller Ballaststoffe. Ballaststoffe sind anti-entzündlich. Auch sekundäre Pflanzenstoffe aus dem Gemüse. Und diese inklusive ausgewählter tierischer Produkte, ich weiß schon, ne? Fisch zum Beispiel, ja. Mhm. Da gehört jetzt aber nicht das Steak und auch nicht die geräucherte, schwarz gegrillte Wurst dazu. Mhm. Ja. Das wäre ein tierisches Produkt, das ich nicht auswählen würde. Da geht es in die andere Richtung. Ja, so ist das. Ja, kann man so sagen. Ja, ja.
Ja.
Also der Teufel steckt im Detail.
Ich würde eigentlich ganz gerne an dieser Stelle schon abschließen, aber wir haben ein Thema, wir haben viele Themen natürlich noch nicht besprochen, aber unsere letzte Frage von Mella, die würde ich schon ganz gerne vorlesen, weil ich es auch eben schon angeteased habe. Es gibt ja auch Menschen, die mit Hülsenfrüchten wirklich vorsichtig sein müssen. Ich sag mal, ne, Thema Gicht, da haben wir auch in unserer letzten Folge drüber gesprochen, Folge 45 war das. Mella schreibt, Thema Harnsäure und Purine. Liebe Ernährungsdocs, mein Harnsäurespiegel erhöht sich von Test zu Test. Aktuell liegt der Wert bei 6,9. Wie ich jetzt bemerkt habe, esse ich fast ausschließlich Lebensmittel, die einen hohen Puringehalt aufweisen. Kichererbsen, Weizen, Keime, Haferflocken, Sojabohnen, Linsen, also eigentlich alles Sachen, die ihr sehr empfehlt. Milchprodukte und Fleisch esse ich so gut wie nie. Was soll ich denn jetzt noch essen?
Hier muss man natürlich wissen, 6,9 ist jetzt noch keine Gicht, also erhöhte Harnsäure. 6,9 ist noch okay, wenn man keine Beschwerden hat, wenn man keine Gelenkbeschwerden hat und sonst gesund ist und nicht übergewichtig ist. So. Und jetzt ist es so, wenn so ein Mensch mit der Neigung zu höheren Harnsäurewerten aber übergewichtig wird, Alkohol trinkt, was die Ausscheidung der Harnsäure vermindert, dann kann das weiter ansteigen, auch durch das Übergewicht. Und dann kann natürlich eine purinreiche Ernährung schon langsam den Harnsäurewert immer weiter steigern. Aber ich rede hier von Übergewicht und ich rede von Alkoholgenuss, was jetzt hier nicht gesagt
würde.
Würde
ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht vermuten bei ihr. Ne? Trotzdem steigt er ja.
Ja, trotzdem steigt er. Nun muss man sagen, das ist eine Kenntnis aus der evolutionären Medizin. Warum gibt es Menschen mit erhöhter Harnsäure? Gibt es nämlich. Ohne, dass daraus eine Gicht entsteht. Mhm. Und die Erklärung ist, Menschen mit tendenziell hochnormale Harnsäure haben davon sogar einen Benefit. Eine hochnormale Harnsäure wirkt in der Tendenz antientzündlich. Ach. Also eher ein positiver Effekt. Aber wenn ich als solch genetisch ausgestatteter Mensch mit einer hochnormalen Harnsäure dick werde, ja, was die Harnsäure dann übertreibt und ich mich ungesund ernähre und ich dann noch sehr purinreiche Lebensmittel esse, wie auch Innereien oder sowas, das hat sie nicht, weiß ich, ist sicherlich ernährt Mela sich sehr, sehr, sehr gesund. Ich fantasiere jetzt nur, um das auszuloten. So, dann kommen wir in den ungesunden Bereich und dann kann man auch Gichtproblematik bekommen. Aber wenn Mela gesund ist und sich so gesund ernährt, Sport macht, kein Übergewicht hat, mit Alkohol zurückhaltend ist, dann sehe ich bei 6,9, wenn keine Beschwerden bestehen und die Niere gesund ist, das muss man auch noch dazu sagen, weil der Harnsäurewert kann bei Nierenschwäche auch ansteigen. Also das ist alles mit Einschränkungen gesagt, aber das ist so die Umgebung. Also hier, Mela, erstmal keine Sorge, ernähr dich weiter gesund, weil das, was du isst, Kichererbsen, Weizenkeime, Haferflocken, Linsen, das verhindert ja Übergewicht. Ja. Und deshalb ist das kein Problem.
Also auch hier kann man, glaube ich, wieder sagen, Zahlenwerte sind immer individuell für die Person zu betrachten. Also haltet euch da nicht zu sehr dran auf, wenn irgendwelche Werte mal in eine Richtung ausschlagen. Das kann sich entweder wieder umkehren oder es ist für euch kein Problem. Ne? Das, glaube ich, kann man da auch nochmal festhalten.
Genau, also Zahlen, Messwerte muss man interpretieren können. Und deshalb, wir streuen gerade sehr viele Zahlenwerte, auch es werden ja viele Angebote, Testangebote gemacht. Man muss wissen, was messe ich damit und was hat das für Konsequenzen. Hier, das hätte für Mela erstmal keine Konsequenz.
So, ich glaube, damit haben wir heute Mela beruhigt. Und nicht nur Mela, wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Leute heute beruhigt, die uns gefragt haben. Also vielen, vielen Dank, Matthias, für die super vielen Tipps und spannenden Infos heute. Ich habe auch nochmal viel mitgenommen. Und ich hoffe auch, dass das vielen von euch da draußen hilft. Ja, vielen Dank auch natürlich an euch für die vielen, vielen spannenden Fragen. Heute gab es leider kein Rezept. Ne?
Nee, aber dafür jede Menge Infos, bunte Infos. Und ein Rezept hatten wir ja. Ne?
Ja, stimmt. Den Shake hatten wir. Und wenn ihr weitere vegetarische oder vegane Rezepte sucht, findet ihr natürlich auf unserer Homepage ndr.de/edocs. Da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Unter der Rubrik Rezepte findet ihr was. Ihr findet auch unter der Rubrik Therapien was. Ladet euch da runter, was ihr so braucht. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung. Besprecht die am besten, das habt ihr heute auch wieder gehört, immer mit einem Ernährungsmediziner oder mit eurer Hausärztin, eurem Hausarzt. Ne? Das ist uns wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Am besten auf die kleine Glocke klicken in der ARD Audiothek zum Beispiel. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Wir besprechen ja immer wieder spannende Themen. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, dass wir uns in 2 Wochen wieder hören. Und bis dahin, macht's gut, bleibt vor allem gesund und lasst es euch schmecken. So, zum Schluss habe ich noch einen Streaming-Tipp für euch, für die Krimi-Fans unter euch. Stellt euch mal vor, Kinder verschwinden und keiner sucht nach ihnen. Unvorstellbar? Finsteres Herz heißt die 2. Staffel der Serie Die Toten von Mano in der ARD-Mediathek. Lona Ment und Frank Elling ermitteln in diesem düsteren Fall in den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um Mord und Menschenhandel. Im Zentrum ihrer Ermittlungen ist das bulgarische Waisenmädchen Sarah. Doch als Ment und Elling bei einer Zeugenschutzmission angeschossen werden, verschwindet Sarah spurlos. Die Sonderermittler Maja Kaminski und Hagen Dudek übernehmen den Fall und dabei ist nicht ganz klar, ob beide auf der Suche nach der Wahrheit sind. Spannend, gruselig und absolut binge-tauglich. Finsteres Herz, die Toten von Mano 2 könnt ihr streamen in der ARD Mediathek, der Video-App der ARD, und da findet ihr natürlich auch die 1. Staffel. Guckt da auf jeden Fall mal rein. Den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.